Dingen an die Leiterschaft. Ihr seid immer so mutig, dass ihr irgendjemanden einladet und der darf dann einfach bei euch gleich dreimal die Bühne betreten oder viermal. Es ist ein ganz großes Vorrecht. Ich bin selber Pastorenfrau und ich weiß, was das ist. Wenn man einen Gastsprecher hat, dann ist man immer gespannt, was macht der, was sagt der und wie wird die Gemeinde reagieren. Und heute Morgen werden wir einen spannenden Teil haben. Ihr seid ja berühmt, ne, ihr Rosenheimer, für die Rosenheimer Cops. Da ist er leicht, ne? Und ich habe gedacht, heute Morgen, während ich hier saß, hat Gott zu mir gesprochen, ihr werdet berühmt werden für die Rosenheimer Cops, die die Mädchen retten. Das werdet ihr. Und zwar weit über Deutschland hinaus, wenn ihr alle mitmacht. Und ihr kennt den Krimi, ne? Da gibt es ganz viele Rollen, die man da spielt. Da gibt es auch so einen, der nicht gerade so immer so frisch ist, aber der das meiste rausfindet. Es gibt eine Menge Leute, die dabei wichtig sind. Und deswegen in so einer ganzen Episode, die Gott mit euch schreiben will, die Geschichte, die er jetzt mit euch beginnen wird, die ja schon begonnen hat, aber die er jetzt weiter mit euch machen wird, werdet ihr alle eine Rolle haben, wenn ihr mitmachen wollt. Und wenn ihr Statist seid. Manchmal sind die Statisten die wichtigsten. Ne? Denkt dran. Darf ich mal den Film von unserer Technik haben. Ihr werdet jetzt mit mir auf die Reeperbahn gehen und übrigens plane ich demnächst ein Café dort zu eröffnen, ein richtig schickes Café, so ein richtiges Edelcafé, wo die Rotlichtgrößen eingeladen werden. So, jetzt schaut mal, Hamburg. Herzlich willkommen.
Ein ganz gewöhnlicher Abend in Hamburg. Noch nicht gerade der Ort für einen gemütlichen Spaziergang. Denn Gabi Wendland und Lou Bali sind heute wieder im Rotlichtviertel unterwegs, im Kampf gegen die Sexsklaverei.
Frauen, die im Menschenhandel gefangen sind, sind Frauen, die wie ein Tier in einem Käfig sind. Die kommen nicht heraus, die können nicht herein, die können gar nichts machen.
Mit falschen Versprechungen werden die jungen Frauen, die oft aus armen Verhältnissen stammen und auf eine bessere Zukunft hoffen, nach Deutschland gelockt. Die Gewalt, die sie bereits auf der Reise erleben, lässt die Opfer schwer traumatisiert zurück.
Wir treffen immer wieder Frauen, die mit blauen Augen vor uns stehen, die das oft verstecken, die das oft irgendwie mit Make-up verdecken, die oft nicht dazu stehen oder sich selber es nicht zugeben möchten.
Diese Frauen sind sehr verängstigt, sehr verschüchtert und sie haben enorme Angst.
Wie Gefangene leben diese Frauen in Kellerwohnungen, Bordellen oder auch in völlig normal anmutenden Häusern in der Nachbarschaft und werden von den Zuhältern zur Prostitution gezwungen und massiv bedroht.
Die jungen Zuhälter, die diese Mädchen hier rüberbringen, sind ganz oft Bekannte und Freunde und sogar Verwandte. Es kann ein Cousin sein, kann ein Onkel sein, es kann ein Junge sein, den sie ihr Leben lang kennen vom Dorf, der ihnen verspricht, es gibt eine tolle Jobsituation in Deutschland für dich. Du wirst eine gute Arbeit haben, viel Geld verdienen, ich kann dir eine Wohnung besorgen, ich besorge dir den Pass, ich helfe dir, dass du die Grenze überschreiten kannst. Ich werde alles tun, damit du alles bekommst, was du brauchst. Und das ist wie ein Traum, der wahr wird für diese jungen Frauen. Sie glauben, nun endlich gibt es eine Arbeitsmöglichkeit.
Doch anstatt der erhofften Karriere als Model oder der Arbeit in der Gastronomie und anderen Branchen müssen die Frauen nun sexuelle Dienstleistungen erbringen.
Eine junge Frau, die hat einen Mann, die hat drei Kinder, der Mann sitzt zu Hause, arbeitet nicht und er schickt seine Frau anschaffen und wenn sie nicht genug Geld kriegt, dann hat sie Angst nach Hause zu gehen. Sie sagt mir immer wieder, Luba, ich habe Angst heute Abend nach Hause zu gehen, ich habe nicht genug verdient, ich kriege heute wieder Schläge. Und die haben schon Angst, aber die haben nicht die Kraft oder wahrscheinlich haben sie auch nicht die Hoffnung auszubrechen und keine Zukunftsperspektive und akzeptieren ihre Situation und bleiben einfach in dieser Abhängigkeit drin. Ne?
Diese himmelschreiende Ausbeutung wollen Gabi Wendland und ihre Mitarbeiter von Mission Freedom nicht länger hinnehmen. Gemeinsam setzen sie sich für die Opfer des organisierten Menschenhandels ein.
Mission Freedom wurde geboren aus dem Wunsch, jungen Frauen, die in der Prostitution gezwungen werden, eine Zukunft zu bieten, eine Hoffnung zu geben und ein Haus anzubieten, in dem sie erst einmal eine Heimat finden und dann dort eine neue Lösung für ihre Zukunft entdecken können.
Vorsichtigen Schätzungen des Bundeskriminalamtes zufolge liegt die Zahl der Opfer bei mehreren 10.000 pro Jahr. Die Dunkelziffer ist hoch. Man kann sich nur schwer vorstellen, welches Leid sich hinter den Einzelschicksalen verbirgt.
Das große Problem, das wir Menschenhandel jetzt in diesem Moment auf der Welt haben, scheint unlösbar zu sein. Aber ich glaube, wenn wir gemeinsam zusammen aufstehen und sagen, das darf nicht sein, dann sind wir stark und dann können wir es auch lösen. Ich danke Ihnen, dass Sie uns unterstützen. Ich danke Ihnen, dass Sie hinter uns stehen. Und gemeinsam werden wir eine große Rettung für diese jungen Frauen finden.
Es war das Jahr 2008 und ich wurde von einer Frau aufmerksam gemacht, dass es Menschenhandel gibt und Zwangsprostitution. Für mich waren beide Worte Fremdworte. Als Hamburgerin hatte ich noch nie davon gehört, dass Frauen gezwungen werden, etwas zu tun, weil ich dachte, Prostitution sei in Deutschland frei. 2002 gab es ein Gesetz, Prostitution ist ein anerkannter Beruf, man kann tatsächlich zum Arbeitsamt gehen und kann sich einen Job neu holen und es gibt Möglichkeiten der Versicherung und all das hat nicht gegriffen in Deutschland. Und wir sind zur Drehscheibe geworden des Menschenhandels weltweit. Warum? Weil Deutschland die lockersten Gesetze hatte, die lockerste Haltung zu der ganzen Prostitution, Pornografie immer stärker Einfluss bekam und weil bei uns Geld auf der Straße liegt und weil es super billig ist, in Deutschland eine Prostituierte zu besuchen. Eine der billigsten Orte der Welt. Man kann für 20 Euro, 50 Euro, je nachdem, was man haben will, schon seinen Sex bekommen. Als ich das zum ersten Mal hörte, habe ich gedacht, Leute, das gibt's doch gar nicht. So ein Unsinn. Also so ein Schwachsinn. Wenn eine Frau weglaufen will, soll sie doch weglaufen. Und wenn sie dann wieder zurückgeht, dann geht sie eben halt zurück. Das ist doch ihre Wahl. Und dann bin ich der ersten Frau begegnet. Und das hat mein Herz so zerbrochen, dass ich wochenlang geweint habe. Die mir erzählt hat, dass sie gedacht hat, sie hat einen tollen Job gefunden, dass sie jetzt Geld verdient für ihre Familie in der Heimat. Und dann gezwungen wurde, in einem Zimmer eingesperrt zu sein. Und zwar 4 Jahre lang. Ohne einen Ausgang in Hamburg auf der Reeperbahn, 16 Jahre jung, hatte gerade ein Baby entbunden in Bulgarien. Ein kleines Mädchen hat das bei der Großmutter gelassen, in der Hoffnung, für ein paar Monate in Deutschland viel Geld zu verdienen. Also unser normalen Grundlohn, ne, den man bekommt, wenn man Putzfrau ist oder wenn man irgendwo im Café aushilft. Und dann wollte sie mit dem Ersparten, wollte sie gerne ein Leben aufbauen. Und dann ist sie sofort von dem Freund, der sie mitgebracht hat aus Bulgarien, an einen Zuhälter verkauft worden. Und das ist das Perfide bei uns im Land. Die Frauen werden für 3.000 oder 5.000 Euro verkauft. Das heißt, der junge Mann hat Geld kassiert, hat gesagt, tschüss, ich komme wieder. Und sie hat gedacht, der holt sie bald wieder ab. Sie hat auch nicht gewusst, was sie jetzt tun soll. Dann saß sie in einem kleinen Zimmer auf der Reeperbahn und jeden Tag kamen zu jeder Tageszeit Männer rein und haben mit ihr gemacht, was sie wollten. Und der Zuhälter hat kassiert. Und sie war der Meinung, irgendwann wird das Geld erspart sein und dann werde ich es ausgezahlt bekommen und dann gehe ich nach Hause. Und dann kann ich den ganzen Mist vergessen. Das passierte aber nicht. Niemand kam, niemand kümmerte sich, niemand schaute. Und sie wurde irgendwann, wurde ihr auch bewusst, ich bin in eine Falle geraten. Und wenn ich nicht selber hier rauslaufe, wird mir niemand mehr helfen. Aber dieser Schritt raus, der ist unfassbar schwer, weil sie weiß, wenn ich erwischt werde beim Weg raus, werde ich zusammengeschlagen. Werde ich so zusammengeschlagen, dass ich die nächsten paar Wochen meine Knochen zählen kann. Und wenn ich das nicht schaffe und wenn ich nicht weiß, ob da draußen jemand ist, der mir hilft, dann habe ich keine Chance. Und jetzt brauchte Gott jemanden, der hilft. Und Gott sucht Menschen auf dieser Erde, die gehen, die handeln. Und die sich nicht fürchten. Deswegen sagt er so oft in seinem Wort, fürchte dich nicht. Du bist berufen, gesalbt, um Gefangene zu befreien, um Gefesselte zu lösen, um die, die zerbrochene Herzen haben, zu heilen. Das sind keine Worte, das sind Aufträge, das sind Berufungen, das sind echte Rufe Gottes an uns, den Leib Christi. Wen denn sonst? Steht auf, sagt etwas, sprecht auf, sagt, dass es Unrecht gibt und helft denen, die betroffen sind. Und damals nach meiner Phase, wo ich so viel geweint habe und habe gesagt, Herr, du weißt genau, ich habe einen sehr vollen Terminkalender. Zu dem Zeitpunkt wurde ich eingeladen, weltweit auf Konferenzen zu sprechen über Zeichen und Wunder und den wunderbaren Gott, der alles kann. Hat Gott gesagt, ja, dann streich mal deine Termine, ich habe neue. Und das sage ich für einige von euch hier. Streich mal deine Termine und lass mal Gott deine Termine ordnen. Du wirst dich wundern, woran du dann plötzlich Zeit hast und wo du hingehen kannst und was du alles schaffen kannst. Und dann hat Gott mich gebeten, dass ich mal anfange zu recherchieren. Und da bin ich zur Polizei gegangen, und zwar gleich zum Polizeipräsidenten in Hamburg, und habe 90 Minuten Gespräch mit ihm gehabt, zusammen mit meinem Mann. Und wir haben ihn gefragt, wie sieht es denn aus in Hamburg? Gibt es Menschenhandel? Gibt es Zwangsprostituierte? Was für uns ja zwei Fremdworte waren. Und er hat gesagt, ja, es gibt beides, aber wir wissen nicht, wie viele. Und ich kann dir nur eins sagen, ich bin aus dem Bundeskriminalamt raus, meine Welt war zerbrochen. Ich habe geglaubt, in Deutschland, da wird hier jede Pflanze wird registriert, jeder Vogel wird gezeigt, jede Entenfamilie über der Autobahn wird erwähnt. Aufpassen, auf der A7 läuft eine Entenfamilie über die Straße. Und ich dachte, wenn die schon so achtsam sind, dass sogar die Enten geschützt werden, dass ja wohl die Menschen geschützt werden. Aber die Polizei weiß nicht die Fakten. Bis heute weiß man nicht, wie viele Prostituierte es in unserem Land gibt. Und die Zahlen, die ihr im Internet findet und mit denen ich auch nur arbeiten darf, sind Zahlen, die hat irgendjemand mal reingesetzt ins Internet. Es ist eine Schätzung. Und damit arbeiten wir seit über 20 Jahren oder noch länger. Unglaubliche Zustände in diesem Land. Aber jetzt zurück zu Gott. Dann hat Gott zu mir gesprochen, als ich rausging aus dem Bundeskriminalamt. Und hat gesagt, Gabi, du wirst jetzt eine Stimme sein für die, die nicht reden können. Und du wirst aufstehen und du wirst sagen, was los ist. Und du wirst den Frauen helfen. Und ich habe gedacht, ich bin die allerletzte, die man dafür als einsetzen sollte. Ich bin aus dem heilen Hintergrund, mein Papa hat mich geliebt. Ich komme aus einer ganz heilen Familie, also sowas gibt es ja ganz selten. Bei uns war alles so, wie man sein sollte. Und nun sollte ich ins Rotlicht gehen, in die Welt, die ich gar nicht kenne. Und die war auch sehr peinlich beim ersten Mal, kann ich euch gleich sagen. Ich bin dann also zu so einer Straßenhure gegangen mit meiner Freundin und habe gesagt, hallo, ich wollte gern mit dir reden. Keine Antwort. Ich heiße Gabi, sie heißt Claudia. Ja und? Ne, so keine Antwort. Gibt es irgendwas, was du brauchst, was wir dir irgendwie Gutes tun können? Keine Antwort. Können wir für dich beten? Ja. Das werdet ihr alle, wenn ihr ins Rotlicht geht, sofort erleben. Ja, wofür können wir denn beten? Ja, für zwei Autos. Und meine Freundin kommt aus einem großen Konzern, guckt mich so an und denkt, na, die ist wahrscheinlich ein bisschen unverschämt. Sagt, wir beten für eins. Und während sie anfängt zu beten, lieber Gott, gib ihr doch bitte ein Auto. Weiß ich, wir sind schon lange auf dem Holzpfad. Wir sind in der falschen Vokabular gelandet. Die glaubt nicht, die will kein Auto. Die braucht Kunden. Die braucht noch zwei Kunden, die vorbeifahren im Auto, weil sie muss pro Tag ihre 500 Euro verdienen. Und wenn sie die nicht verdient, bleibt sie die ganze Nacht bis zum Morgen an dem Straßenstrich stehen. Und ich gehe weg mit Claudia und ich kriege erstmal einen Lachanfall. Und ich sage, Claudia, weißt du was, wir müssen jetzt so aufpassen. Wir sind hier in ein neues Terrain getreten. Wir müssen uns völlig neu sozialisieren. Wir müssen kennenlernen, wie diese Menschen denken und fühlen. Und dann ist etwas passiert, das war das größte Wunder meines Lebens. Wer meine Geschichte kennt, weiß, ich habe viele große Wunder erlebt. Ich habe erlebt, wie ganze Städte zum Glauben gekommen sind, wie Muslime zu Tausenden sich bekehrt haben. Und jetzt bin ich plötzlich im eigenen Rotlicht, in der eigenen Stadt. Und dann hat Jesus zu mir gesprochen und hat gesagt, Gabi, ich bin schon lange da. Würdest du bitte mal mitkommen mit mir? Und dann habe ich Jesus tatsächlich an die Hand genommen. Und er ist mit mir in diese Bordelle gegangen. Und er hat mir gezeigt, wie die Mädchen leben und was sie durchleiden und wie verzweifelt sie sind. Und dann hat er mir etwas gezeigt, das hat mein Herz nochmal zerbrochen. Alle Frauen, denen ich begegnet bin, und das waren einige jetzt, einige hundert, alle Frauen haben gebetet, Jesus oder Gott, sende mir einen Christen, der mir hilft. Heute Morgen, am 8. Mai, hat der liebe Gott ein Problem. Da rufen 1500 Frauen aus Rosenheim, Gott, sende mir jemanden, der mir hilft. Und wir sitzen hier alle auf den Stühlen und denken, hoffentlich gibt es was Leckeres zum Mittagessen. Rosenheim hat pro Kopf die meisten Prostituierten in Deutschland. Das ist eine Statistik, die ich gehört habe. Die kann unfallbar sein, das ist mir jetzt egal. Ich möchte euch nur einfach sagen, ihr sitzt in einem Nest. Mitten um euch herum ist ein großer Teil der Gemeinde, der heute Morgen fehlt. Weil wenn ihr sie dann eines Tages einladet in die Gemeinde, werdet ihr die schönste Gemeinde der Welt haben. Es wird sehr laut werden bei euch, das kann ich euch erstens verheißen, weil die Mädchen sind so glücklich, wenn sie rauskommen, dass sie in so einem Gottesdienst niemals leise sind. Die würden bei jedem Wort, was ich sage, sagen, ja Gabi, das stimmt, sag es, genau so ist es. Weil sie natürlich nicht das kennen, wie wir Gottesdienste feiern. Sie sind die lautesten und sie sind die glücklichsten. Und sie empfinden Gottesdienste als das größte Geschenk der Welt. Sie sagen, da sind ja lauter heilige Männer. Bis auf einen, der war nicht heilig. Und das hat mir die Augen geöffnet. Dass die, die aus der Hölle kommen, so sagen sie selber, sie sind in der Hölle. Dass die, die aus der Hölle kommen, wissen, ob du ein heiliger Mann bist, das heißt, ob du deine Gedanken geheiligt hast vor Gott, oder ob du gerade in der Pornografie warst gestern Abend und keiner darf es wissen. Das sehen die. Und das ist hochinteressant. Und ich habe meine Gemeinde beibringen müssen, dass man zwei Fragen nicht stellt, wenn eine Prostituierte, eine Ex-Prostituierte kommt. Man fragt sie nicht, wo warst du in den letzten Jahren oder was machst du? Weil dann weiß sie keine Antwort. Und was ich hochinteressant fand, als ich dann die ersten Frauen rausholen durfte, dann ging ich mit denen zum Amt, um sie endlich mal anzumelden. Die sind nämlich alle nicht angemeldet. Von wegen selbstständig. Die Polizei weiß, wer sie sind. Das Ordnungsamt weiß, wer sie sind. All die Ämter wissen Bescheid. Aber keiner hat sie angemeldet. Und dann bin ich zum Amt gegangen mit ihnen, um sie anzumelden. Und dann sagt sie, so eine Hure, die jetzt schon 15 Jahre bei uns auf dem Strich war, sagt sie, aber du sagst denen nicht, dass ich Hure bin. Da habe ich gedacht, meine Güte, so selbstbewusst sind sie denn auch noch nicht mal. Sie wissen, dass das eine Tätigkeit ist, die nicht gut ist. Das habe ich ihnen nicht gesagt, das wissen sie selber. Und sie glauben, dass ihnen auf die Stirn geschrieben steht, Hure. Dass man sie erkennt. Und dann hat Gott mir Weisheit gegeben und ich habe dann einfach nur zu der Beamtin gesagt, wissen Sie, weil sie fragt, wo waren Sie denn die ganzen Jahre? Wieso sind Sie denn nicht angemeldet? Wo haben Sie denn Ihre ganzen Leistungen bisher bezahlt? Und da habe ich gesagt, es geht um das Thema Rotlicht und ich bitte Sie, dass wir das Thema damit beenden. Und dann hat die Kollegin gewusst, was sie da schreiben muss. Weil diese Menschen, wie gesagt, die kommen aus einer anderen Welt, in unsere normale Welt hinein und sind so dankbar, dass wir ihnen nur einen Finger oder eine Hand gereicht haben und ihnen einfach nur ein paar Schritte helfen. Und die größten Wunder meines Lebens erlebe ich in den letzten 11 Jahren, seitdem ich im Rotlicht unterwegs bin. Nicht nur bei den Mädchen, sondern auch bei den Jungs, auch bei den Männern, weil ich die genauso für Jesus gewinnen möchte. Und ihr glaubt gar nicht, wie offen die Männer sind im Rotlicht. Auch die heftigen Kerle, die so ein paar bisschen was auf dem Kerbholz haben, haben die ja die meisten von denen. Die sind unfassbar offen, wenn wir mit der Liebe Gottes reinkommen, mit großem Respekt und mit großer Anerkennung, wenn wir unsere Herzen ihnen öffnen und Zeit haben für sie und einfach nur zuhören, was sie zu sagen haben. Und sie sagen mir, dass sie sofort sehen, dass wir Christen sind. Also du musst gar nicht sagen, ich bin Christ, sondern du musst es leben. Mit allem, was du bist. Und das Erste, was du ablegen musst, ist deine Angst, deine Menschenfurcht. Hilfe, das sind jetzt Kriminelle. Hilfe, hier bin ich ja mitten im kriminellen Umfeld. Die Polizei weiß auch bald, dass du da warst. Keine Sorge, das Rotlicht ist ziemlich offen. Aber den Unterschied machen wir, wenn wir mutig dahin gehen. Und ich bete, dass ihr Männer einen neuen Mut habt und dass ihr diesen Muttertag mal zu einem echten Muttertag macht, indem ihr nicht nur an eure eigene Frau und Mutter denkt, sondern an die vielen tausend Mütter, die jetzt in Rosenheim sitzen, die Kinder in Bulgarien, Rumänien und wo immer her haben, die aber nicht nach Hause können, die nicht wissen, wie es ihren Kindern geht und die hier von euren Kollegen ausgebeutet werden. Und ihr alle wisst es. Wir alle wissen es, dass das so ist. Und das ist Schuld vor Gott. Und wir können einen Unterschied machen, wir können eingreifen und wir können eine Veränderung schenken. Und wir können ihnen helfen, dass sie rauskommen. Und jetzt fragst du mich ja, wie werden sich denn die Mädchen dann verändern? Grandios! Ich kann euch nur sagen, das sind die größten Wunder. Meine Gemeinde staunt immer nur, was dann passiert, wenn so ein Mädchen rauskommt. Und es gibt noch eine schlimmere Form als Prostitution. Es gibt auch noch den rituellen Missbrauch. Das heißt, in satanischen Sekten sind ganz viele Mädchen gefangen seit dem 4. Lebensjahr. Und das sind die pädophilen Ringe, so sagt man in der normalen Sprache. Das sind Pädophile, das sind Männer, die sich an kleinen Mädchen vergehen. Und davon gibt es auch ein paar tausend. Und da ich keine genauen Zahlen weiß, kann ich nicht sagen, wie viele, aber es sind sehr viele. Und Und die nehmen kleine Mädchen und diese kleinen Mädchen werden geboren in diese Ringereien, werden gar nicht angemeldet, deswegen sind die auch nicht registriert, deswegen werden die auch nicht gesucht und müssen vom vierten Lebensjahr an Männern für sexuelle Spiele zur Verfügung stehen. Die überleben es nicht lange. Aus Kempten habe ich gerade eine Frau gerettet. Und die hat mir erzählt, die ist heute erwachsen, und die hat mir erzählt, dass sie in Kempten auf einem Gutshof gewohnt hat, als kleines Mädchen. Mit 4 Jahren hat sie angefangen. Ihre Eltern haben sie verkauft. Deutsches Mädchen. Und hat auf einem Gutshof gekauft, ganz großen, reichen Gutshof mit einem schönen großen Pforte. Und dort ist sie mit 100 anderen kleinen Kindern gewesen. Deutschland. Und sie hat mir dann gesagt, und da habe ich gefragt, wo sind die anderen Kinder? Sagt sie, die sind alle gestorben. Könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, was das für unser Land bedeutet? Und warum wir schon wieder so etwas Verrücktes machen? Dass unter uns Menschen einfach elendig untergehen. Und Gott will sie retten. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie macht man das? Das ist dann schon ein kleiner Weg, den man gehen muss. Das heißt, ich habe erst einmal mit der Polizei mich beraten, wie macht man so ein Sicherheitshaus, wie viele Mitarbeiter braucht man. Man braucht eine Menge Mitarbeiter. Inzwischen haben wir 21. Ich arbeite nur im Glauben, ich arbeite nur nach den Anweisungen Gottes. Ich habe keine Unterstützung von niemandem, außer dass ich weiß, Gott versorgt uns. Wir haben 2 große Häuser, wo wir jeweils 8 Frauen aufnehmen können in Einzelzimmern. Wir könnten die auch doppelt belegen in Doppelzimmern, weil die Zimmer sind sehr groß. Und wir holen diese Frauen raus seit 11 Jahren. Und nicht nur in unseren 2 Häusern, sondern es sind über 5 Freundinnen von mir, die auch alle Häuser aufgemacht haben. Und wir können genau einteilen, da kommt eine Mutter mit Kind hin, da kommt eine Bulgarin hin, da ist der Mitarbeiterstab bulgarisch, da kommt eine Frau hin aus Serbien oder da kommt eine Frau hin aus Deutschland. Und so können wir ganz schnell arbeiten. Und wenn ihr mal jemanden entdeckt, dürft ihr jederzeit bei uns anrufen. Wir helfen euch sofort. Wir kommen euch entgegen. Wir holen die Frauen ab. Wir zahlen die Kosten, was immer auch das kostet. Wir sind sofort da und helfen euch. Deswegen nehmt die Flyer bitte gerne mit nachher am Büchertisch dort, damit ihr diese Adresse habt oder diese Telefonnummer, weil man manchmal 23 Uhr abends erst eine Frau entdeckt und nicht morgens um 9. Gott wird sie euch zeigen, da bin ich mir ganz sicher. Aber jetzt möchte ich euch gerne eine Geschichte erzählen oder 2. von Frauen, die Jesus ganz besonders berührt hat. Die eine Geschichte ist ganz aktuell. Ich bekam einen Anruf aus einer Psychiatrie in Deutschland. Die meisten der Frauen kommen in Psychiatrien. Das ist ein Trick, weil sie, wenn sie in einer geschlossenen Psychiatrie länger waren, dann sind sie nicht mehr aussagekräftig vor Gericht. Und können die vielen Täter, die sie alle namentlich nennen können und deren Adresse sie wissen und alles, wir brauchen sie gar nicht erwähnen. Damit hast du keine Chance mehr. Und deswegen wandern diese Frauen irgendwann in eine Psychiatrie. Werden dann unter Psychopharmaka gesetzt, werden fixiert und leiden die 2. oder 3. Hölle. Das könnt ihr euch vorstellen. Und in einer Psychiatrie in Deutschland, einer großen Psychiatrie, war eine solche junge Frau untergebracht, die ihr ganzes Leben lang für pädophile Kreise arbeiten musste. Also wirklich seit dem 4. Lebensjahr. Die Frau hat die Hölle hinter sich, die hat Treibung hinter sich, die musste Babys töten, die hat Blut gesehen, also die hat Hölle gelebt. Und ich erzähle keine Details, weil es ein Gottesdienst ist. Aber es ist wirklich nicht mehr zu beschreiben. Das kann ein normaler Mensch nicht mal mehr begreifen. Und dann hat sie eine Oberschwester gefunden in dieser Klinik, die war gläubig. Jetzt kommen wir ins Spiel. Diese Oberschwester, die gläubig war, hat angefangen, für diese junge Frau zu beten. Und zu sagen, Jesus, du bist der Einzige, der ihr helfen kann. Du bist der Einzige, der sie überhaupt retten kann. Und hat ihr auch von Jesus erzählt. Und diese Frau hat ihr Herz Jesus geöffnet. Und dann hat die Oberschwester angefangen zu beten, Jesus, sie muss bald gehen. Der Oberarzt hat gesagt, wir haben keine weiteren Plätze mehr. Die muss jetzt raus. Wo soll die denn hingehen? Und wer kann denn überhaupt sich um so jemanden kümmern? Die war in Riesennot. Und wer weiß, dass Gott zu mir gesprochen hat 2019, ich soll einen YouTube-Kanal aufmachen. Ich habe einen kleinen YouTube-Kanal Alltagssieger. Und da sage ich ab und zu bewusst, wir kümmern uns um Frauen aus rituellem Missbrauch. Und diese Oberschwester hört sich diesen YouTube-Kanal an und sagt, da ist die Lösung. Sie kennt mich gar nicht. Da ist die Lösung. Und dann gibt sie diesen YouTube-Kanal dieser jungen Patientin und die hört sich das an und die ruft den Oberarzt von der großen Klinik und sagt, ich möchte mit dieser Frau Wendland in Kontakt kommen. Der meldet sich bei mir und ich wusste in dem Moment, wo der anrief. Er sagt, das ist ein ganz schwerer Fall. Ich kann es Ihnen nicht empfehlen, aber wir müssen Sie entlassen und wir wissen nicht, wohin mit ihr. Würden Sie die aufnehmen? Und wenn man mit Gott arbeitet, dann ist Gott immer sofort präsent in solchen Situationen. Ich habe mich gefreut, als wenn ich ein Baby kriege. Das war so eine Freude, als wenn man so sein Wunschkind bekommt. Ne? Ich habe gesagt, selbstverständlich nehmen wir sie auf, meine Mitarbeiter. Oh, Gabi, du schon wieder. Wir haben schon so viele solcher Fälle. Das geht nicht. Wir können doch nicht noch einen Fall aufnehmen. Und der Oberst hat gesagt, was? Sie haben mehrere solcher Fälle? Ja, sagen Sie mal, wie machen Sie denn das überhaupt? Und dann kam sie zu uns. Sie war so gestört, dass ich hatte keinen Mut. Die ist so gegangen. Ich kann mich auch draußen auf die Erde setzen. Ich kann auch aus dem Müll essen. Die war nicht bei uns. Die war einfach weg in einer anderen Welt. Und alles, was wir gemacht haben, wir haben sie einfach lieb gehabt. Ich habe sie als meine Freundin bezeichnet. Ich habe gesagt, komm, meine Freundin, komm, wir gehen an den Tisch. Du darfst was essen. Und dann hat sie entdeckt, dass man kochen kann und hat angefangen zu kochen, alle Kochbücher durch und alle Backbücher durch. Wir haben Torten essen müssen ohne Ende, weil sie so ein Glück erlebt hat, dass sie plötzlich die Welt entdeckt, die da so normal ist, die sie nie hatte. Kochen, backen, solche Dinge tun. Und dann eines Tages hat sie gesagt, Gabi, ich möchte getauft werden. Da habe ich gesagt, du, es ist Dezember. Ich habe einen Pool und in dem Pool ist tatsächlich Wasser, weil mit Salz wird bei uns der Pool desinfiziert. Ich habe gesagt, der hat 4 Grad. Sagt sie, das ist egal. Egal, ob der 0 Grad hat. Wir müssen da jetzt rein. Ich muss getauft werden. Dann habe ich sie tatsächlich bei 4 Grad getauft. Leute, da hast du für einen Moment das Gefühl, du bist auch ohnmächtig. So kalt ist das. Habe sie bei 4 Grad getauft und sie sagt, mit der Taufe, und das ist jetzt der Schlüssel, sind alle dämonischen Mächte gewichen. Die Taufe hat eine Kraft. Das Abendmahl hat eine Kraft. Wir haben es vergessen, was für eine Kraft da drin steckt. Und das habe ich nicht nur einmal erlebt, sondern da sind viele, viele, viele getauft worden. Komplett frei geworden. Und dann kam sie zu mir und hat sie gesagt, Gabi, ich habe eine Predigt für den Sonntag. Und dann habe ich gesagt, du möchtest ein Zeugnis erzählen? Nein, hat sie gesagt, eine Predigt dauert 20 Minuten. Und ich habe eine Predigt. Sag ich, und worum geht's? Ja, das wirst du dann hören. Und ich war dran für den nächsten Sonntag zum Predigen. Ich bin gar nicht oft da. Also habe ich mich auf die Bühne gestellt und ich habe gezittert. Ich habe gesagt, Herr, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Fehler mache, aber sie glaubt, dass es ein Wort von dir ist und ich komme jetzt einfach hier im Glauben. Und wir müssen im Glauben gehen. Und dann habe ich gesagt, ich habe eine Freundin, die hat ein Wort vom Herrn und die wird jetzt das Wort vom Herrn sagen. Und dann geht sie an die Bühne und sagt sie, ich komme aus dem Mission Freedom Home. Dann saß schon mal die Plattform. Und dann war ihr erster Satz. Wenn du Jesus nicht persönlich begegnet bist, bist du nicht frei. Boah! Und dann hat sie über die Frau am Jakobsbrunnen gesprochen. Sie sagt, diese Frau hatte nur Pech in ihrem Leben. Mit allen Beziehungen, alle gingen kaputt. Und Jesus hat ihr nur die Wahrheit gesagt. Er hat gesagt, du hattest 5 Männer und der, den du gerade hast, der ist auch kein Mann von dir. Und das hat die Frau frei gemacht. Von dieser Scham und diesem Gefühl, ich bin nichts wert, keiner mag mich. Sie ist in die Stadt gelaufen und hat gesagt, allen Leuten in der Stadt, ganz Rosenheim wusste, der hat mir die Wahrheit gesagt. Und sie wurde Evangelistin. Und so hat sie an dem Morgen gepredigt. Die Gemeinde wird diese Predigt nie mehr vergessen. Und dann hat sie gesagt, Gabi, ich möchte ausziehen. Ich möchte gerne in eine eigene Wohnung ziehen. Und ich habe gedacht, wow, das geht alles so schnell. Aber die hat eine Beziehung mit Jesus begonnen, die war einmalig. Also wirklich einmalig. Die hat mit Jesus alles durchgelesen. Die hat die Bibel gelesen, hat gesagt, das hat Gott mir gesagt. Das steht da geschrieben. Ich darf ihn bitten und er wird mir geben. Und die hat einfach geglaubt, was das Wort sagt, wortwörtlich. Sie hatte damals alles verloren, als sie in diese Psychiatrie kam. Ihre ganze Wohnung, alles musste sie zurücklassen. Und sie hatte besondere Wünsche. Sie wollte eine schöne, sanierte, neue Wohnung haben. Sie wollte ein neues Bad haben. Sie wollte gerne eine schicke Küche haben, damit sie endlich selber kochen und alles darf. Und die sollte nicht mehr als 500 Euro kosten. Das ist so, wie, versteht ihr, München und Hamburg, wir haben so ähnliche Preise, wir sind so ein bisschen bekloppt. 500 Euro, da kriegst du eine Butze für, sagen wir, da kriegst du ein Zimmerchen. Aber nicht eine sanierte Wohnung mit allem Schickimicki und dann noch in einer möglichst Garten. Sie wollte einen Garten haben, damit sie pflanzen darf und so weiter. Kommt unsere Nachbarin, die immer alles weiß, ne? Wir haben so eine Nachbarin, die, der muss man was sagen, wenn man die ganze Straße informieren will, dann in 5 Minuten später weiß jeder was. Die kam vorbei und sagt sie, Lydia, ich habe für dich was. Meine Freundin hat eine wunderschöne Wohnung. Die hat sie sich komplett sanieren lassen. Die hat da 100.000 reingesteckt. Die hat neue Möbel gekauft, neues Bett, neue Schränke, neue Geschirr, neue Kaffeemaschine, alles nagelneu, weil sie ihren Lebensabend nochmal sehr schön haben wollte. Und hat dann gemerkt, als alles saniert war, das schafft sie nicht mehr. Und sie ist jetzt im Seniorenheim eingezogen. Und sie muss diese Wohnung loswerden, die kostet 500 Euro. Leute, das Ding ist ein Schnäppchen und es ist ein echtes, unfassbares Wunder. Lydia fährt mit ihrem eigenen Auto in ihre eigene Wohnung und fühlt sich sicher. Das ist ein Unding. Das kann kein Mensch machen. Inzwischen hat sie ein zweites Mal gepredigt, dass wenn man den Vater annimmt, geheilt wird im Herzen. Weil ihr Vater hatte sie verkauft. Ihr Vater hatte sie missbraucht. Und sie sagt, für mich war der Vater das Schlimmste in meinem Leben. Aber als ich mein Herz Gott geöffnet habe, kam er in seiner Vaterliebe rein. Die Lieder, die ihr ausgesucht habt, die waren genial. Da kam die Vaterliebe in mein Herz. Und dann bin ich heil geworden und gesund geworden. Und jetzt weiß ich, der Vater kann alles. Und er hat mich komplett verändert. Ich habe einen Vater, der sich um mich kümmert. Leute, sie nimmt das Wort, sie liest das Wort, sie glaubt das Wort und das Wort funktioniert. Das gilt für jeden von euch heute Morgen. Wenn du was brauchst, ein Wunder, nimm das Wort. Es steht geschrieben. Und dann glaub das Wort und sprich es aus und du wirst es erleben. Ich kann das an meinen eigenen Frauen sehen, wie Gott das tut. Aber Gott ist ja noch großartiger. Dieses Jahr hat er mir einen Bonus geschenkt. Und davon möchte ich jetzt ganz kurz berichten. Und zwar ist das ein noch größeres Wunder. Ich bin 2019 im Dezember ganz kurz nach Uganda geflogen, einfach nur, weil ich mit meinem Mann ein paar Tage Urlaub haben wollte. Und wir lieben Afrika, deswegen fliegen wir auch noch dahin zum Urlaub. Und als ich dort in Kampala, das ist die Hauptstadt, auf der Straße stand, da waren Hunderttausende von jungen Prostituierten. Und ich habe das Elend gesehen. Das sieht man sofort. Also wenn man dann mal im Milieu arbeitet, später weiß man, wie man das Milieu entdeckt und weiß, wie man redet. Und da standen 320 junge Frauen vor mir, Afrikanerinnen, die mir erzählten, dass sie alle sich prostituieren müssen, weil sie keine Einkünfte haben und weil ihre Männer sie verlassen haben und sie haben Kinder und sie müssen sich prostituieren für 50 Cent pro Mann, damit sie am Tag vielleicht 2 Euro verdienen. Und mein Herz ist tief berührt gewesen, aber ich habe gesagt, Jesus, ganz ehrlich, ich bin nicht der Retter der Welt, der bist du. Und ich muss nicht überall meine Nase reinstecken. Für mich war das so ein bisschen wie, ey, lass mich jetzt aber wirklich aus dieser Nummer raus. Aber wenn Gott anfängt, in deinem Leben zu wirken, dann weiß er, was er dir zumuten kann. Dann bin ich nach Hause geflogen und dann kommt ein Großspender auf mich zu, ein Mann, den Gott sehr gesegnet hat finanziell, der drückt mir 50.000 in die Hand und sagt, du fliegst sofort zurück nach Afrika, du hast dort einen Job. Dann habe ich gedacht, du liebe Zeit. Aber hallo, ich liebe Männer. Ihr seid klasse. Ihr seid einfach nüchtern und schnell und dann geht's ratzfatz. Ich bin sofort wieder runtergeflogen. Und jetzt passiert ein Wunder. Darf ich die Bilder sehen? Ich habe da ein paar Bilder. Genau, danke schön. Das ist Uganda, wunderschön. In der Hütte habe ich gelebt. Das ist am Viktoriasee, auf dem Gebetsberg heißt das. Genau, nächstes Bild. Und das ist jetzt das erste große Wunder. Diese 120 Kinder haben wir in den letzten Wochen aus den Slums von den Prostituierten rausgesammelt und haben, die waren verlaust, die hatten keine Kleidung an, die waren nackig, so wie sie die afrikanischen Kinder sind, hatten noch kein geregeltes Leben hinter sich, hatten nie eine Schule von innen gesehen. Das sind die Kinder, die werden ausgestoßen, weil sie sind Kinder der Prostituierten. Und nachdem wir viele Frauen rausgeholt hatten aus der Prostitution, wusste ich, wenn ich die Kinder jetzt nicht rette, dann habe ich verloren. Dann werden die weiter Kriminelle werden und die werden eine Laufbahn machen, die wird so schlimm sein, weil die hatten mitbekommen, was ihre Mütter gemacht haben. Und das ist jetzt 3 Monate später. Ich habe dann eine Schule gefunden, da hat die Leiterin so ein Herz wie Gold, die hat gesagt, ich habe Platz für 200 Kinder. Da haben wir ihr am Schlag 120 Kinder an einem Tag reingebracht, kleine schmutzige Kinder, haben alles bezahlt, damit sie die neu anziehen kann und damit die alle schöne Matratzen kriegen und mal einen Teller und eine Tasse und was sie alles so brauchen. Und dann bin ich hier in der Schule eingeladen worden und habe diese Kinder erlebt. Ich habe geheult. 3 Monate später, das sind alles Kinder von Ex-Prostituierten, die dort in diesem wunderschönen Schule jetzt lernen dürfen. Das ist eine Boarding School, die ist gar nicht billig. Man zahlt 93 Euro pro Monat pro Kind. Also das ist schon eine Summe Geld, die wir da aufbringen müssen. Aber ich wusste, ich muss eingreifen. Wenn ich jetzt nicht sofort handle, dann werden wir hier keine Lösung finden. Nächstes Bild. Das war das Team, mit dem ich unterwegs war. Wir hatten eine Privatvilla gefunden im Internet bei Booking.com. Das war ganz günstig und wir hatten unsere eigene Ruhe. Nächstes Bild. Da werde ich gerade willkommen geheißen von den Frauen. Die haben mir ein Foto gemalt, das habe ich aber in Afrika gelassen. Das war zu groß. Genau, und hier sind wir dann in einem Treffen, wo wir über 830 Ex-Prostituierte treffen. Das sind jetzt Freunde von mir, die da zu sehen sind. Nächstes Bild. Und hier seht ihr die Kinder, die alle von diesen Prostituierten stammen, denen wir einen ganzen Tag das Evangelium gepredigt haben. Wir haben zu ihnen gesprochen, wir haben über Zukunft gesprochen, wir haben ihnen erzählt, wer Jesus ist und was er alles tun kann. Und die sind so begeistert und so offen. Das ist wie eine Erweckung mitten in Kampala. Nächstes Bild. Genau, da sind wir nochmal weiter, danke. Da habe ich zwei Mitarbeiter, genau, die ich kennengelernt habe, nochmal ein weiter. Genau, und da ist jetzt wieder diese Schule. Also Leute, die Schule heißt, die Boarding School heißt Little Stars, kleine Sterne. Und die Schulleiterin ist wiedergeborene Christin. Und die hat gesagt, ich liebe deine Kinder, die du gebracht hast. Die haben die so ins Herz geschlossen, wir haben das gemerkt. Der Jüngste, den wir gebracht haben, ist 3 Jahre alt. Und jetzt denkt ihr alle, hey, hast du die von den Müttern getrennt? Nein, die kommen regelmäßig auch nach Hause. Aber die sind der meiste Zeit in dieser Boarding School, einfach damit sie mal eine Disziplin lernen. Aufstehen, sich kämmen, waschen, morgens zur Schule gehen, lernen, wieder nach Hause kommen. Das würden wir nicht hinbekommen, wenn wir sie aus den Slums immer alleine laufen lassen würden. Da würde jede Mutter sie irgendwann schicken und keiner weiß richtig, wann die dann loslaufen. Genau, und da sind wir, das ist die Schulleiterin. Ich finde, die Frau ist so kostbar. Die liebt diese Kinder, ja. Die ist so, so kostbar. Das ist ein echtes Geschenk Gottes. Ich bin wirklich in eine Wundergeschichte gelaufen und musste nichts tun, außer mein Geld weise ausgeben. Mehr nicht. Gott hat das Geld provided, er hat die Kinder gebracht, er hat die Schulleiterin gebracht, er hat alles gebracht. Nächstes Bild. Genau, das ist jetzt Cindy. Und vielleicht da noch ein ganz kleiner Einwand. Lass das mal einen Augenblick stehen, das Bild. Ich darf, glaube ich, noch 10 Minuten, ne? Genau. Cindy ist auch ein Mädchen aus pädophilen Kreisen. Sie ist in Holland mit 4 Jahren in pädophile Kreise gekommen worden. Fragt mich nicht, warum das immer mit 4 Jahren ist. Das ist eine ganz komische Geschichte. Sie hat von ihren eigenen Eltern, mit 9 Jahren ist sie verkauft worden, an pädophile Ringe. Ihre eigenen Eltern waren solche Leute, aber sie hat dann richtig, sie ist in einen professionellen pädophilen Kreis gekommen. Mit 15 ist sie rausgeschmissen worden, weil sie gesagt haben, du bist zu aufsässig. Da war sie fertig. Könnt ihr euch vorstellen, nervlich, körperlich und aufgespalten. Sie ist dann auf der Straße gelandet, heroinabhängig geworden, ist dann dauernd in Psychiatrien gekommen und der Psychiater hat sie beim letzten Mal bestätigt, schriftlich, dass diese Frau nie mehr normal wird. Dass diese Frau hoffnungsloser Fall ist und dass kein Frauenhaus, kein Rotes Kreuz, keine Caritas sich um sie kümmern soll. Weil sie ist gemeingefährlich, sie ist kriminell, sie ist verrückt und sie bleibt verrückt. Das ist Cindy. Dann hat sich ein Ehepaar auf der Straße um sie gekümmert. Jungen mit einer Mission. Die sind einmal die Woche, ein älteres Ehepaar, einmal die Woche ins Milieu gegangen und haben immer nur gesagt, Cindy, und sie natürlich, oh, seid ihr wieder die Jesus-Leute? Ne, die hat natürlich gelästert. Cindy, wenn du eines Tages Hilfe haben möchtest, unser Haus ist immer offen für dich. Wir laden dich ein. Und dann hat sie 1 Jahr lang gesagt, die haben mich gestalkt. Die sind immer hinter mir. Ich bin weggelaufen, dann waren sie wieder da. Immer haben sie gesagt, Jesus liebt dich, Jesus liebt dich. Aber der Tag kam. Plötzlich hatte sie alles verloren. Ihre Freunde waren im Gefängnis, sie war gerade aus dem Gefängnis. Es gab kein Essen, keine Drogen, es ging ihr richtig schlecht. Und dann ist sie zu diesem Ehepaar. Sie wollte die ausrauben, weil sie war die beste Diebin von ganz Rotterdam. Und dann wollte sie dieses Ehepaar ausrauben. Und dann sind die abends, hat sie die dann besucht und die haben gesagt, herzlich willkommen, Cindy. Ihr müsst euch vorstellen, die beten jetzt seit 2 Jahren für dieses Mädchen. Und nun kommt sie endlich in ihr Haus. Und sie isst ein Abendessen und dann passiert etwas, das hätte nicht passieren dürfen. Sie ist eingeschlafen und hat die ganze Nacht durchgeschlafen. Und am nächsten Morgen war sie frei von Drogen, Alkohol und Zigaretten. Und da hat sie sich so erschrocken, hat sie gesagt, ihr habt mich vergiftet, ihr habt was ins Essen gegeben, ich esse hier nichts mehr. Das war natürlich ein Auf und Ab mit ihr. Und dann fing sie an zu weinen und sie hatte sich geschworen, ich werde nie wieder eine Träne aus meinen Augen kommen lassen. Und als sie anfing zu weinen, hat sie ihre drei Tüten genommen und ist wieder auf die Straße gerannt. Und der erste Drogenhändler stand da und hat gesagt, Cindy, hey Mädchen, hab dich ja 5 Tage nicht gesehen, wo warst denn du? Alles umsonst heute. Dann hat sie gesagt, und du brauchst Jesus. Dann ist sie weitergelaufen und dann kam ihr Drogenhändler, den sie kannte. Und der hat gesagt, Cindy, mein Mädchen, wo warst denn du? Hey, hey, komm hier, du kannst dich eindecken, alles gerade frei. Dann hat sie gesagt, weißt du was, ich nehme dich jetzt gleich mit. Du musst jetzt auch Hilfe haben. Dann hat sie den Typ an die Hand genommen. Die war wie von Gott gesteuert und ist mit dem Drogenhändler zu diesem Ehepaar. Das Ehepaar, ganz tapfer, hat den Mann auch eingeladen. Cindy ist in ihr Zimmer gegangen und haben mit dem gebetet, dass der auch frei wird. Die hatten keine Furcht. Gott konnte sie gebrauchen. Aus Cindy ist eine Pastorin geworden. Ich muss die Geschichte jetzt beenden. Sie hat 3 große Gemeinden gegründet mit ihrem Mann. Sie ist verheiratet, hat 4 gesunde Kinder. Ihre Tochter heiratet gerade. Sie ist eine Sängerin. Sie reist mit mir um die Welt. Wenn ihr Zeugnis öffentlich ist, könnt ihr euch vorstellen, ist eine Stille im Raum. Und wenn sie in Afrika sagt, ich war auch eine Kinderprostituierte, so wie ihr, dann gucken sie alle so an wie, das gibt's auch in Europa? Ist ja klar, die denken, bei uns ist alles in Ordnung. Und dann sagt sie, ja, das gibt's genauso bei uns. Aber Jesus hat mich gerettet, er hat mich geheilt und er hat mich wiederhergestellt. Und das ist Cindy. So, nächstes Bild bitte. Da sind wir in der Schule, da führen die dann alles Mögliche vor, die Kinder. Wunderschön, und wir haben eine Geschichte mit ihnen gespielt, eine Geschichte aus der Bibel. Nächstes Bild. Nochmal, ja, weiter. Ich möchte euch jetzt gleich, das sind nochmal diese. Und jetzt kommt eine Frau ins Spiel, die blaue, die mit dem blauen T-Shirt. Dorcas, das ist eine junge Frau, die selber als kleines Straßenmädchen auf Kampala-Straßen groß geworden ist. Sie hat Jesus erfahren, sie ist mit dem Heiligen Geist erfüllt worden und hat ganz jung angefangen, eine Suppenküche zu bauen, ganz primitiv, und hat den Armen Suppe ausgeteilt. Dann hat sie 8 Jahre lang mit den wenigen Geldern, die sie hatte, hat sie immer wieder den Menschen geholfen und hat 8 Jahre gebeten, Herr, sende mir jemanden, der mir hilft, Dinge zu finanzieren, weil sie eine Riesenvision von Gott hat. Und dann treffe ich diese Dorcas zufällig mit meinen 50.000. Sie wusste nicht, dass ich das Geld habe. Das darf man nicht im Afrikaner erzählen, dass man so viel Geld hat. Dann treffen wir uns beide und sie erzählt mir ihre Vision. Und sie hat ein klares Konzept. Sie weiß, wie man Frauen rausführt. Sie weiß, wie man ihnen was beibringt. Und ich habe gesagt, Dorcas, wir beide sind ab heute Schwestern. Und ich stehe an deiner Seite. Und was ich machen kann, werde ich machen. Und ich bin jetzt diejenige, die die Finanzen mit ihr regelt. Wir haben eine Stiftung gegründet in Kampala. Wir können das Geld transferieren direkt. Und immer wenn ich die Belege habe, dass alles ausgegeben ist, dann geht eine neue Summe Geld rüber. Und so haben wir zusammen jetzt eine Organisation dort gegründet. Und alles ging so nebenbei. Ich sage immer, das war der Bonus, den Gott gegeben hat. Ich glaube, Gott hat nie gesagt, arbeite für mich. Schwitz und tu alles. Sondern er hat gesagt, sei mein Coworker, sei mein Mitarbeiter. Sei derjenige, der das verteilt, was ich dir gegeben habe. Du bist mein Sprachrohr, du bist meine gebende Person. Du wirst das tun, was du kannst und ich mache den Rest. Damit habe ich in Afrika meine Leute und hier in Europa darf ich beten, dass Gott das Projekt segnet. Und jetzt nochmal weiter. Ich möchte einmal die Frauen jetzt haben. Nehmen noch einen weiter. Das sind etliche Bilder doppelt. Genau, da haben wir dann 63 Frauen getauft im Privatpool. Ich musste der Besitzerin kurz mal sagen, wir haben hier 63 Frauen, die müssen heute getauft werden. Sagt sie, was wollen Sie? Ich sage, ich möchte die taufen. Und dann hat sie uns erlaubt, dass wir in dem Privatpool schnell 63 Frauen taufen durften. Und dann reden wir zu ihnen, das sind diese exprostituierten Frauen. Und wisst ihr, was das Wunder ist? In dem Moment, wenn sie getauft sind und rauskommen, sagen sie, ich will nie wieder zurück. Ich bin eine neue Frau, eine neue Kreatur. Ich will jetzt mit Jesus gehen, da seht ihr sie. Und wir haben erlebt, wie diese Frauen anfangen, mit ihren Händen Kunstwerke zu machen. Und wir haben einen ganzen Shop eröffnet, wo diese ganzen Kunstwerke verkauft werden. Das sind alles diese Frauen. Und das sieht dann so aus wie eure Deko hier. Und deswegen finde ich es so cool, dass heute die Deko hier ist, weil ich euch noch einmal mit nach Afrika genommen habe. Das war diese Privatvilla. Kann ich euch nur empfehlen. War ein wunderschönes, und da ist meine Cindy. Wir sind ganz enge Freundinnen. Und dann haben wir am nächsten Tag über 1.000 Frauen eingeladen und haben ein Riesenfest gemacht, mitten im Milieu. Wir haben denen allen Essen kochen lassen, also das lassen wir alles machen, ne, von den eigenen Leuten, und haben ihnen erzählt, wer Jesus ist. Und da ist Cindy. Und erzählt ihnen, was Jesus tun kann, dass er dich freisetzen kann, gesund machen kann, wiederherstellen kann. Also wenn deine Geschichte auch eine zerbrochene war, kann ich dir jetzt schon sagen, du wirst ein wichtiges Zeugnis sein. Manchmal wichtiger als wir, die wir aus heilen Familien kommen. Da wir brauchen euch. Da stehen wir nochmal. Und das ist so ein Zimmer, wo die Frauen leben. 1,40 Meter mal 1,40 Meter mit ihren Kindern. Da drin kochen sie, leben sie, waschen sie. Und da drinnen haben sie Sex mit den Männern. 1,40 Meter mal 1,40 Meter. Kein Licht, keine Sonne, gar nichts kommt rein. Und da seht ihr sie, genau. Und das ist dann die Frauen, die mich dann da auf diesem Gelände umringen. Und das ist dann ein typischer Markt in Afrika. Und da verkaufen wir halt viele, viele Sachen, die man verkaufen kann. Und da sind wir dann bei den Frauen mitten im Milieu. Und das ist der Gang, wo diese Zimmer lang sind. Also es ist unglaublich eng alles und unheimlich heiß. Es ist ein unfassbar unangenehmer Ort. Und da fließt dann das Wasser vorbei und das stinkt wie eine Kloake. Das sind richtig Slums von Afrika. Und wir konnten den meisten Frauen helfen, dass sie rauskommen, dass sie eine normale, gute Wohnung finden, dass Gott sie versorgt hat. Also das sind so viele Wunder passiert und das ist einfach nur Gottes Geschenk. So arbeitet er. Und damit ende ich auch. Ganz herzlichen Dank an die Technik, ihr seid mega. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt würde ich gerne mit euch beten. Ihr habt eine Menge gehört.